Wenn man sich genau diese Gedanken macht, was könnte alles hinter einer Entscheidung stehen und was könnte alles dranhängen und es wirklich so an sich ranlässt, da könnte ein Tor das Spiel entscheiden und es könnte Konsequenzen haben auf einen internationalen Wettbewerb für dieses Team oder gar den Abstieg bedeuten, gar eine Geschäftsstelle reduzieren an Personal. Wenn man das an sich heranlassen würde, dann würde ich dem Schiedsrichter empfehlen, geh gar nicht erst in dieses Stadion.
Knut Kircher war 15 Jahre lang einer der besten Schiedsrichter in Deutschland. 244 Bundesligaspiele hat er gepfiffen. Er weiß, wie es sich anfühlt, vor 70.000 Zuschauern im Stadion zum Buhmann zu werden. Im Promi-Talk spricht er über seine Zeit als Top-Schiedsrichter. Er verrät, warum ihn ein Spiel beinahe seine Karriere gekostet hätte und er sagt, was beim umstrittenen Videoschiedsrichter noch nicht so richtig gut läuft. Ich wünsche gute Unterhaltung mit Knut Kircher.
Assenheimers Promi-Talk von SWR 4.
Knut Kircher ist bei mir. Herzlich willkommen, Herr Kircher. Freue mich sehr.
Herr Assenheimer, hallo. Herzlichen Dank für die Einladung.
Der sanfte Riese ist bei mir im Studio. Wissen Sie, dass einige Fachmagazine Sie so bezeichnet haben während Ihrer aktiven Schiedsrichterzeit? Der sanfte Riese?
Ja, ich habe davon gehört und habe es auch tatsächlich dann auf Zuruf auch mal gelesen. Ja, nett, wenn das zumindest aus aktiver Zeit in Erinnerung bleibt. Ja.
Das sind natürlich zunächst mal die 1,96 Meter. Ja. Da ist der Riese. Das mit dem Sanften hat Ihre Familie da sehr lachen müssen, als sie das gehört hat, weil es vielleicht auch einen ganz anderen Knut daheim gibt oder ist es ein einheitliches Bild?
Ja, ich kann sanft sein, ich kann emotional sein, ja. Also ich glaube, es gibt alle Facetten von mir, ja.
Der sanfte Riese hat sich natürlich daher abgeleitet oder auch so ein bisschen festgesetzt, weil Sie es geschafft haben, als Schiedsrichter auch im größten Hexenkessel die Emotionen eigentlich immer ziemlich gut runterzunehmen, so ein bisschen abzuleiten vielleicht auch. Ist sowas in die Wiege gelegt oder trainiert oder haben Sie das tatsächlich sich angeeignet?
Das ist tatsächlich, man versucht als Schiedsrichter auf dem Feld in gerade so einem Hexenkessel halt extrem authentisch zu sein, man nicht eine Rolle zu spielen, sich auch ein Stück weit zu beherrschen. Und am Ende des Tages merkt man ja über viele Jahre an Erfahrung, was bringt einen weiter, was hilft einen in gewissen Momenten, auch emotionalen Momenten. Und am Ende des Tages ist es Ruhe, ist es die Kommunikation und nicht irgendwelche zusätzliche Aufgeregtheit. Beispielsweise, wie wenn man in Berlin auf der Hauptverkehrskreuzung jetzt meine, man müsse den Verkehr regeln und so auf dem Feld agiert. Also eine gewisse Ruhe, eine Kommunikationsfähigkeit, Übersichtlichkeit, die ist durchaus zum Wohle einer Spielleitung.
Mhm. Und jetzt, wie gesagt, man kann sich das aneignen, weil Sie gemerkt haben, dass das quasi zum Erfolg führt. Aber trotzdem nochmal die Frage, was haben Sie da auch schon mitgebracht von zu Hause oder von Ihrem Grundwesen her, dass Sie so ruhig bleiben können, auch wenn vielleicht alle auf Sie einschreien und da stehen die Spieler mit hochroten Köpfen und schreien Sie an und die Fans. Das ist ja eine unglaubliche Gemengelage in so einem Stadion.
Ja, ja.
Da muss man doch eigentlich im normalen Leben einen Ruhepuls von 35 Jahren oder so.
Schön wäre es, aber Menschen um mich herum beschreiben mich sicherlich auch emotional oder erleben mich mal anders. Aber im Gro haben sie recht, wahrscheinlich bringe ich schon einen großen Teil dessen mit aufs Spielfeld.
Ja. Mhm. Was ist denn so ein Stadion, das auch einem sturmerprobten Schiedsrichter vielleicht in Erinnerung geblieben ist? Ich denke da zum Beispiel an sowas wie Betzenberg, Kaiserslautern, was natürlich schon so eine Aura hat von Emotionen. Oder was gibt es denn noch so für Dortmund mit 80.000 Zuschauern? Sind das Stadien, die auch dann bei Ihnen mal ein bisschen an der Fassade gekratzt haben oder ist das völlig egal?
Das ist im Grunde genommen völlig egal. Man freut sich darauf. Mhm. Also das ist schon eine Sache der Einstellung. Wie gehe ich da hin? Und wir haben in Deutschland, egal ob in der ersten Liga, in der zweiten Liga, auch in der dritten Liga zum Teil, architektonisch klasse gestaltete Stadien, wo eine wahnsinnig tolle Atmosphäre drin ist, wenn die Hütte auch voll ist. Und da dabei sein zu können, Teil des Fußballgeschäfts sein zu können, ist natürlich schon mal per se ein Privileg. Und sich darauf zu freuen, sich darauf einzustellen. Und dann gibt es vielleicht nochmal in jedem Spiel so einzelne Momente, wo man dann sagt, boah, da war aber eine besonders schwierige Situation. Und die wird noch begleitet von 80.000, von 60.000, von 70.000. Dann ist es nochmal etwas ganz, ganz Besonderes. Sodass ich, egal, und Sie haben es ja aufgezählt, Dortmund, Hamburg, Schalke, Köln, St. Pauli, Stuttgart, Wobei ich Stuttgart jetzt selber nie erlebt habe, jetzt eher als Beobachter im Nachhinein. München, wir tolle Stadien haben, wo man sagt, wow, es ist überhaupt ein Wahnsinnsprivileg, dort mal als Schiedsrichter gewesen zu sein. Ja.
Haben Sie jemals Angst verspürt, kurz bevor Sie reingelaufen sind? Weil, also ich versetze mich in Ihre Situation, ich hätte Angst, da reinzugehen und auch so das Gefühl zu haben, an mir hängt so viel. Ich habe eine riesige Verantwortung natürlich auch für dieses Spiel, auch für die Zuschauer, auch für die Vereine, sogar zu Ende gedacht, für die Mitarbeiter der Clubs, deren Jobs hängen vielleicht sogar nachher dran, ob sie Elfmeter geben oder nicht. Das kann einen auch niederdrücken, oder?
Wenn man sich genau diese Gedanken macht, was könnte alles hinter einer Entscheidung stehen und was könnte alles dranhängen und es wirklich so an sich ranlässt mit der Konsequenz, da könnte ein Tor, könnte das Spiel entscheiden, könnte aus einem Unentschieden einen Sieg machen oder aus einem Unentschieden, also wir fangen bei 0-0 an, eine Niederlage und es könnte Konsequenzen haben auf einen internationalen Wettbewerb für dieses Team oder gar den Abstieg bedeuten, gar eine Geschäftsstelle reduzieren an Personal. Mhm. Also all das, was Sie gerade aufgeführt haben, wenn man das im Vorfeld eines Spiels an sich heranlassen würde, zulassen würde, dass man sagt, oh, die Gedanken leiten mich, dann würde ich dem Schiedsrichter empfehlen, geh gar nicht erst in dieses Stadion, weil dann bist du so abgelenkt, dass du nicht mehr den Fokus auf das eigentliche Spielmanagement, auf die Spielleitung hast. Das lernt man über die verschiedenen Ligen, die man durchläuft, abzulegen. Ja. Sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und so blöd es vielleicht manchmal auch klingt, sich darauf zu freuen, da rauszugehen.
Da bin ich eben gerade hängen geblieben bei diesem, ich freue mich drauf, da rauszugehen.
Ja, nein, da rauszugehen und zu sagen, ja, wer soll es denn sonst außer uns machen? Mhm. Ja, da rausgehen, die Entscheidung zu treffen und nicht im Hinterkopf zu haben, auch in dem Moment der Entscheidung, was könnte jetzt da damit passieren? Ja, könnte da was Schlimmes passieren? Könnte, ja. Aber im ersten Moment gilt es erstmal in diesem kleinen Orbit, diesen Sachverhalt zu realisieren, idealerweise richtig, und dann die richtigen Schlüsse, sprich die richtige Entscheidung draus zu ziehen.
Ist aber dann schon ist wirklich eine Fähigkeit, muss man sagen,
die man
mitbringen muss. Oder
es ist eine Fähigkeit, die man erlernt, dann ist man nicht ganz talentfrei im Thema Entscheidungen. Also man ist gewohnt, man freut sich, Entscheidungen zu treffen. Mhm. Man findet Gefallen daran, will ich eher sagen. Man wird begleitet, diese Fähigkeiten werden weiter ausgebildet durch die ganze Laufbahn, die man so hat. Und jetzt haben wir eine große Schiedsrichter-Community in Deutschland. Wir sind, ich glaube, so um die 55.000 Schiedsrichter in ganz Deutschland, in allen Klassen. Wir sind 24 gerade in der Bundesliga. Das heißt, die Pyramide wird ja irgendwann mal spitz zulaufen. Ja. Und es wird nicht jeder schaffen in die Bundesliga oder international, sodass diese Fähigkeiten natürlich klar weiterentwickelt werden müssen, ein jeder sein Handlungsfeld erkennen muss, sich intrinsisch motiviert daran macht, um das zu optimieren, zu verbessern, um ganz nach oben zu kommen. Und dann gibt es auch viele, die vielleicht auch erkennen und sagen, nein, das ist nicht meine Welt, steigen dann irgendwann mal aus in der Oberliga, in der Verbandsliga, in der Regionalliga, in der dritten Liga oder schaffen es vielleicht auch nicht weiter, vergleichbar mit einer beruflichen Karriere und bleiben hoffentlich trotzdem dem Schiedsrichterwesen gewogen in irgendeiner Art und Weise.
Sie haben mal gesagt, eine Szene kann einen Schiedsrichter brechen.
Ja.
Wenn es vielleicht tatsächlich mal eine Fehlentscheidung, eine dramatische oder eine so emotional aufgeheizte Situation, dass man das nie mehr aus den Klamotten kriegt. Hatten Sie mal was Vergleichbares? Ich meine, gebrochen wurden Sie nicht. Sie haben Ihre Karriere bis zum Schluss sehr souverän, sehr erfolgreich zu Ende gekriegt. Aber gab es Momente oder gab es mal so ein Spiel, wo Sie dachten, das geht mir jetzt wirklich nah, da ist jetzt was mit mir passiert?
Ja, ich würde sagen, das war tatsächlich immer ein Spiel, das war Wolfsburg gegen Hertha BSC Berlin. Da habe ich den Wolfsburgern ein Tor anerkannt, was hätte nicht zählen dürfen, den Berlinern im gleichen Spiel ein Tor aberkannt, was hätte eigentlich zählen müssen. Also Berlin quasi doppelt benachteiligt mit einem Auflauern eines Kamerateams in der Parkgarage und mit medialer Begleitung im Nachgang, die sehr dazu beigetragen hat, dass ich nochmal fokussierter wurde. Aber auch, dass ich mir überlegt habe, was bringst du da eigentlich auch für einen Rucksack mit? Mhm. Ja, und was könnte das mit dir machen und mit deiner Karriere machen? Und wie begleitet dich das? Das war sehr intensiv, dass es immer mal wieder in deinem Schiedsrichterleben, wenn du in der Öffentlichkeit stehst, und ja, das ist ja eine bewusste Wahl auch, ja, ich gehe raus aus dem Schatten in die Öffentlichkeit, in Scheinwerferlicht, mit jeglicher Entscheidung, mit jeglicher Spielleitung, dass das immer wieder punktuell mal Dinge gab, wo du sagst, ja, okay, da wirst du angesprochen im Geschäft, da wirst du angesprochen auf der Straße, im Privatleben. Auf das musst du dich einlassen. Mhm. Wenn du das nicht abkannst, und das zeigt sich auch über die vielen Ligen, wenn du das nicht abkannst, lass es bleiben. Also wirklich, take it or leave it.
Ja. Sie haben gerade gesagt, Kamerateam hat ihn aufgelauert in der Parkgarage nach diesem Spiel Wolfsburg-Berlin. Die mediale Berichterstattung wird entsprechend dann gewesen sein. Wie lange hat es gedauert, das wieder abzuarbeiten, dass man dann eine Woche später oder zwei Wochen später wieder mit der gleichen Souveränität auf dem Platz steht?
Ach, das hat schon eine gute Woche, 10 Tage hat es gedauert. Da helfen einem jedoch auch viele andere Dinge. Mhm. Also das eine ist die Familie, das andere ist natürlich auch immer nie nur einspurig unterwegs zu sein, was das sogenannte Berufsbild anbelangt. Nicht nur in der Schiedsrichterei beheimatet zu sein, sondern auch ein für mich immer wichtig, auch ein festes Standbein im Beruf, einen Kontext zu haben.
Sie waren Ingenieur bei Mercedes,
ja,
glaub, fast 30 Jahre lang oder zumindest über 25 Jahre lang?
25 Jahre war ich tatsächlich jetzt im Konzern tätig. Mhm. Ja. Und das hat schon geholfen. Auf der einen Seite hat es mir natürlich geholfen, das in dem großen Unternehmen auch mit der Schiedsrichterei zu verbinden.
Ja. Ja,
da haben viele Kollegen, viele Vorgesetzten auch da Verständnis gezeigt. Und die Rahmenbedingungen waren entsprechend. Und das andere war tatsächlich immer diese feste Basis zu haben und auch für den Kopf was anderes zu haben, zu sagen, naja, also da kannst du auch diese vermeintliche Fehlentscheidung, vielleicht die kritische Entscheidung vergessen, indem du dich dann wieder dort reinstürzt in dieses Metier.
Mhm. Also es war für Sie ein wichtiges Standbein. Ja. Sie haben, glaube ich, letztes Jahr dann erst aufgehört, auch bei Mercedes, oder war es vorletztes Jahr?
Nein, tatsächlich zum 30.06. letzten Jahres. Die letzten 5 Jahre war ich davor bei der AMG, durfte eine Abteilung verantworten. Auch hochspannend, wenn man die AMG vergleicht mit normalen Mercedes, dann muss man sagen, bei der AMG ist das Ganze schon bewusst sportlicher, auch im ganzen Umfeld. Es macht unheimlich Spaß, mit den Kollegen dort etwas gemeinsam zu bewegen und an diesen fantastischen Fahrzeugen zu arbeiten und auch da etwas voranschreiten zu sehen. Und auf der anderen Seite seit 1.7. jetzt in neuer Position als Geschäftsführer für die DFB Schiri GmbH, auch da wieder mit der Motivation, etwas gestalten zu können, etwas bewegen zu können in einem Metier, das dich viele Jahre bewegt hat, von Kindesbeinen an, kann man fast schon sagen, über die ganze Professionalität. Und ja, auch da hat man mit vielen Leuten und mit vielen Randbedingungen zu tun.
Ich weiß, dass es ein emotionaler Abschied war bei AMG oder bei Mercedes, dass sie da auch beliebt waren und dass sich jetzt aber auch viele gefreut haben, dass sie der, und das wird immer so lapidar gesagt, der Schiri-Boss sind. Sie haben es gerade schon richtig gesagt, Sie sind Geschäftsführer der Schiri GmbH, dafür Kommunikation und
wie heißt das? Sport.
Und Sport, also genau, ganz weit gefasst, zuständig sind. Und Sie sind jetzt auch, das haben Sie, glaube ich, mal gesagt, Sie sind das Gesicht der Fehler oder
ja, so tatsächlich, ne? So.
Wenn Schiedsrichter Fehlentscheidungen passieren am Wochenende, dann ruft man gerne den Kircher an und sagt, kannst du bei uns ins Sportstudio oder zum Doppelpass oder zu Sky, damit du einfach sagen kannst, was ist da passiert? Warum ist der Fehler passiert? Was ist mit dem Videoschiedsrichter los? Das sind dann so Ihre Themen.
Das sind mitunter meine Themen. Da gibt es natürlich auch erfreulichere Geschichten, erfreulichere Themen. Aber ja, das ist nochmal, das muss man dann einfach bewusst wählen. Das muss einem bewusst sein, wenn man diese Rolle annimmt, diesen Job annimmt, dass man mit Schiedsrichterentscheidungen konfrontiert wird. Und wenn man am Ende des Tages für den Sportbereich zuständig ist, dann wird man natürlich auch mit den Fehlern konfrontiert, die dort an einem Wochenende passieren, und muss dann auch Rede und Antwort stehen. Ja. Das ist normal.
Ich finde es aber erfreulich, dass viel mehr darüber geredet wird, also dass sie sich auch zeigen. Und früher waren die Schiedsrichter, da war irgendwas und dann hat man die aber nicht mehr gesehen, da war eigentlich kein Ansprechpartner. Und dann konnte man da natürlich diskutieren, bis irgendwie die Mattscheibe geglüht hat. Jetzt kommt da auch mal einer ins Studio und erklärt, warum es so eine komplexe Entscheidung war oder warum das eine Handspiel ein Handspiel war und das andere vielleicht keins. Also ich finde, als Fußballfan hat man da jetzt schon einen Mehrwert, auch durch ihre Position und durch ihre Personen.
Ja, das möchte ich aber gar nicht tatsächlich mir das Krönchen aufsetzen für das, sondern das machen schon, und das machen wir schon seit Jahren, und wir sind, ich meine sogar in Europa und weltweit, eine der wenigen, wenn nicht sogar einzigsten Nationen, die solch eine Transparenz durch Statements von Schiedsrichtern unmittelbar nach Spielende, Spielleitung dann auch zulassen und das sogar fördern und unterstützen und auch unter der Woche hier und da Stellung beziehen oder in diese Sendung hereingehen. Wenn man jetzt in andere Nachbarländer schaut, dann ist es dort gar nicht gang und gäbe, geschweige denn gern gesehen, und bei UEFA und FIFA erst gar nicht. Wir nennen es eine beherrschbare, kontrollierbare Transparenz, um wirklich die Fußballfans abzuholen, um etwas für etwas Klarheit zu sorgen, aber auch um, wenn es geboten ist, auch zu sagen, ja, da ist jetzt eine Fehleinschätzung passiert, und dann kann man auch, das ist mir selber in meiner Karriere auch passiert, einen Fehler zugeben. Und da bricht einem kein Zacken aus der Krone.
Das nimmt auch übrigens manchmal sehr viel Feuer raus, viel Druck raus.
Das nimmt Druck raus, auch in Bezug auf den Schiedsrichter, was er vielleicht dann aushalten muss, auch im Nachgang, die Tage später. Ja. Mittlerweile ist ja sind die Social-Media-Kanäle ja wirklich unbarmherzig in dem, was dort auch gesagt wird. Wir hatten jetzt in der Vergangenheit Gott sei Dank auch nur Einzelfälle, in denen dann auch körperliche Gewalt angedroht wurde, nicht nur dem Schiedsrichter, sondern auch den Familien. Das gehört gar nicht dazu. Aber nur mal dieses Öffnen, das wollen wir sicherlich auch weitermachen. Mhm. Ich will nicht sagen aufklären, sondern einfach erklären an der einen oder anderen Stelle, weil ich denke, das Regelwerk und der Fußball ist mittlerweile so dynamisch geworden, so komplex, so feingliedrig, dass es auf wenige Dinge, die ich in real schon aufnehmen muss, verarbeiten muss, entscheiden muss, so schwierig sind, auch für den Zuschauer, und dann auch nochmal das Fernsehbild habe, dass an der einen oder anderen Stelle eine Erklärung mehr durchaus gut tut.
Mhm. Jetzt haben Sie vorher mal gesagt, von Kindesbeinen an sind Sie da eigentlich schon reingewachsen. Ich finde es eigentlich ungewöhnlich, dass man schon in jungen Jahren sagt, oh, Schiedsrichter könnte eigentlich was für mich sein. Weil Schiedsrichter waren, als ich das erste Mal im Stadion war, habe ich gedacht, ah ja, der Schiedsrichter, den darf jetzt wirklich jeder beschimpfen. Also da gibt es offensichtlich keine Grenzen. Da saßen neben mir gestandene Familienväter und sind völlig entgleist. Für mich war das, ich fand das furchtbar und habe gedacht, wie kann man das denn freiwillig machen? Oder bekommt er sehr, sehr viel Geld, dass er da unten hinsteht? Und das war damals auch noch nicht so in den, weiß nicht, späten 80ern. Oder so. Ich glaube, da wurde noch gar nicht so viel bezahlt. Aber wie kommt man dann als junger Mensch dazu zu sagen, ey, das wär eigentlich was für mich? Sie wollten doch wahrscheinlich auch lieber das Tor in der 90. Minute schießen und dann der umjubelte.
Ja, eher verhindern. Held. Ich war Torwart.
Oder so.
Ja, vielleicht Torwart.
Oder so. Also, die Parade in der 90.
Minute. Ja. Also Stürmer war ich nie. Ich war eher der passionierte Abwehrspieler. Als es noch den Libero gab, war ich mal Libero oder Vorstopper.
Okay.
Und so, je höher es ging, B-Jugend, A-Jugend, wurde ich dann so ein bisschen umfunktioniert als Torhüter. Und habe das auch gern gemacht. Das war aber eher Zufall. Also wirklich Zufall reingerutscht. Man steht dort am Ende eines Trainings zusammen noch mit drei anderen, mit dem Co-Trainer. Dann kommt der Jugendleiter bei uns damals beim TSV Horschau und fragt, Mensch, hättet ihr nicht Lust? Der Verein braucht Schiedsrichter und da kann man umsonst ins Stadion rein und da kriegt man ein bisschen Taschengeld. Und
ja, der schwäbische Ansatz.
Der schwäbische Ansatz, ja. Und dann war tatsächlich so die Gruppendynamik. Die Woche war sonst voll mit Akkordeonspielen, Theaterspielen, Schule, Fußballspielen, Reiten. Also die Woche war sonst voll. Und irgendwie sagt man dann unbedarft, man guckt in die Runde und sagt, ja, dann machen wir das halt auch mal. Wir probieren es mal. Ja, und so blieb ich dann hängen.
Ja. Und wenn man da aber dann die ersten Versuche macht und dann merkt, und das ist ja auch sowas, dass auf so kleinen Fußballplätzen finde ich ja die Beleidigungen manchmal viel schlimmer. Also wenn jetzt 70.000 schreien, du Idiot, jetzt mal noch freundlich formuliert, kriegt man es wahrscheinlich gar nicht so mit. Das ist so eine diffuse Geräuschkulisse. Aber der eine, der einen mit hochrotem Kopf vom TSV Hirschauer anbrüllt, den hat man natürlich voll im Ohr.
Ist so.
Das muss doch zunächst mal wehtun und dann muss man sagen, hallo, also bitte.
Ja, ja. Also das ist natürlich, das ist erstmal eine maximale Konfrontation mit dem Üblen.
Ja.
Ja. Wo man dann auch sich austauscht mit anderen Schiedsrichterkollegen, wo man versucht, die Dinge zu verarbeiten, wo man sehr schnell irgendwo reinkommt in eine Art Reflexion und trotzdem den Gefallen daran findet, an der Aufgabe, indem man sagt, ja, also ich bin jetzt nicht sadomaso getrieben oder sage, ich brauche Beschimpfungen, damit ich mich wohlfühle, ja, das ist in keinster Weise, sondern wirklich am Ende des Tages Teil des Fußballs ist, Teil einer Fußballkultur sein darf, etwas beitragen darf zum großen Gelingen eines Ganzen, weil ein Schiedsrichter kann sehr viel beitragen, damit aus einem guten Spiel ein noch besseres Spiel wird, mit seinen Einschätzungen der Situationen auf dem Spielfeld und diesem Fußballverständnis. Und das war dann am Ende des Tages auch zudem ein Stein, der ins Rollen gebracht werden konnte, nächsthöhere Anforderungen zu haben. Mhm. Da kommt der Wettbewerb dann rein, dann pfeift man Jugend, dann pfeift man Aktive, dann im Bereich der Aktiven sieht man, dass man nicht ganz talentfrei ist, wird dann auch noch gefördert, hat dann Chancen weiterzukommen, geht dann als Assistent mit, dann ist man nicht mehr alleine auf dem Platz, dann ist man zu dritt schon unterwegs. Ja, und dann ist es wie so eine Art Selbstläufer.
Ja, ich weiß auch, dass Sie einen sehr schnellen Aufstieg dann hatten, zum Teil nur ein Jahr in einer Klasse gepfiffen, dann gleich die nächste gleich, also weil Sie sagen, nicht ganz talentfrei, das ist natürlich direkt untertrieben. Da wurde, ich glaube, schon ein großes Talent damals geboren in Hirschau. Aber gehen wir nochmal ganz kurz zurück auf den Platz. Da sind, jetzt ist es vielleicht nicht nur einer, sondern es ist so eine Clique von vielleicht 5 Leuten, die einen die ganze Zeit dumm anmachen und schreien und schreien und schreien. Sie als junger Kerl, war da nicht die Versuchung groß, einfach mal rüberzugehen mit den 1,96 und denen einfach mal ganz unschiedsrichtermäßig ein bisschen Kontra zu geben? Wie haben Sie sich so gut im Griff gehabt? Das frage ich mich einfach.
Ja, indem ich da einfach versucht habe, drüber wegzuhören und mich zu konzentrieren, zu fokussieren, ist mir eigentlich schon immer gut gelungen in irgendwelchen Stresssituationen, auch unabhängig, ob jetzt auf dem Platz oder neben dem Platz, einen Fokus zu richten, weil ich dann auch sehr schnell gemerkt habe, es bringt nichts. Nee. Ja, es bringt nichts, da rauszugehen, sich mit denen anzulegen, weil dann schreien irgendwann mal 22 andere hinter dir, ey Schiri, wir würden gern weitermachen, ja, hör auf zu diskutieren. Also dann eher sich darauf zu besinnen, sagen, welche Möglichkeiten habe ich, mal den Spielführer herzunehmen, mal den Trainer herzunehmen, sagen, wenn die Herrschaften jetzt nicht aufhören, dann muss ich sie aus dem oder vom Sportgelände verweisen. Ja. Eher solche Dinge dann in aller Ruhe zu proklamieren, also eher lernen, schon früh deeskalierend einzugreifen, einzuschreiten, proaktiv, präventiv und viele Dinge vielleicht auch mal genau in diese Richtung, wo die Kritik herkommt, wo auch unsachliche Kritik herkommt, vielleicht mal ein deeskalierendes Lächeln zu schenken, vielleicht auch mal, wenn man vorbeiläuft, irgendein Augenzwinkern oder irgendeinen lockeren Spruch. Und das sind Dinge, die muss man lernen, da umzugehen. Ja, manchmal kann man schneller, manchmal nicht so schnell, manchmal gelingt es gut, manchmal gelingt es vielleicht erst im zweiten oder dritten Anlauf. Manchmal muss man Versuche vielleicht auch verwerfen und sagen, oh, das war heute nichts. Ja, und probiert es dann beim nächsten Mal wieder. Das ist ein ständiges Experimentieren auch.
Aber stark. Also ich finde es großartig, dass Ihnen das gelungen ist. Und Humor, glaube ich, hilft schon. Ne? Also egal in welcher Liga. Ich glaube, wenn man da mal ein bisschen einfach auch mal sagt, so, ich pfeife vielleicht schlecht, aber du schießt halt auch jedes Mal übers Tor oder so. Ich glaube, das kommt dann auch mal ganz gut.
Ja. Das ist auch ein Dialog mit den Spielern, das sehr helfen kann. Ja.
War es cool in der Disco in Tübingen, Reutlingen oder Stuttgart zu sagen, ich bin Schiedsrichter? Oder haben Sie das eher bei der Brautschau jetzt nicht unbedingt in die Waagschale geworfen?
Ich war kein Disco-Gänger.
Das ist ganz einfach. Wann auch? Was haben Sie gesagt? Reiten, Akkordeon,
Theaterspielen,
Fußball und dann noch Schiedsrichter. Ja.
Nein, okay. Ich war kein Disco-Gänger. Und in der Schiedsrichterei, als wir dann zu dritt unterwegs waren, so Landesliga, Verbandsliga, Oberliga, das waren dann immer schon auch wochenendfüllende Tätigkeiten, wo man dann sagen konnte, ich brauche da nicht in die Disco. Also okay. das sind dann auch herrliche Begebenheiten, die dann entstanden sind, trotz vielleicht anstrengenden Spielleitungen. Aber da war der Amateursport und ist der Amateursport halt auch noch Amateursport, dass für viele in dem Bereich dann mit Abpfiff das Ganze nach ein paar wenigen Minuten, nach Duschen, nach ein bisschen durchatmen, nach kurzer Reflexion erledigt ist und man trifft sich dann idealerweise wieder in einem Clubhaus, in einem Sportheim trinkt da was zusammen, isst was zusammen und fährt dann seines Wegens mal etwas früher, mal etwas später. Und das ist Fußballerlebnis.
Okay, aber Sie hatten dann Glück, Ihre Frau war dann irgendwo zwischen Reitstall, Sportplatz und Theaterbühne oder wo sind Sie da dann
genau,
sich
so,
begegnet?
So ungefähr, genau.
Okay, also Sie mussten nicht in die Disco.
Nein,
das ist ja gut. Weil wir vorher, ich hatte ja angefangen mit dem sanften Riesen Knut Kircher, ne, der eigentlich immer alle Emotionen rausgenommen hat. Jetzt gab es natürlich ein Spiel, da ist ein Bild entstanden, das ging um die Welt. Man kann sich das auf YouTube immer noch anschauen, da ist es ein kurzer Clip. Millionenfach aufgerufen. Sie haben einen Spieler von 1860 München vor der Brust, im wahrsten Sinne des Wortes. Schindler hieß er, glaube ich, der Kapitän von 1860 München. Relegationsspiel, hochdramatisch gegen Kiel. Da ging es um Klassenerhalt oder Abstieg oder Aufstieg. Wirklich viele Emotionen drin. Sie holen sich den her, weil er, glaube ich, einen Elfmeter gefordert hat. Und dann hatte der plötzlich ihre Faust an der Brust. Sehr gut zu sehen und wahrscheinlich auch spürbar. Eine gefährliche Situation, nehme ich mal an, für einen Schiedsrichter, weil es natürlich jetzt mal auf den ersten Blick eine Grenze überschreitet. Wie kam es dazu?
Ja, wie Sie sagen, das ist ein besonderes Spiel. Besondere Spiele, besondere Entscheidungen, besondere Wege vielleicht auch. Mhm. 60 hat immer wieder versucht in diesem Spiel, weil sie eine schlechte Ausgangsposition hatten, 1:1. In Kiel im Hinspiel, im Rückspiel lagen sie zu diesem Zeitpunkt, ich glaube, das war die 78. Minute, 0:1 hinten, wären also abgestiegen gewesen. Und da war eine gewisse Nervosität auf diesem Feld auch spürbar, greifbar, auch im Stadion. Allianz Arena damals. Und 60 hat immer wieder für sich irgendwelche Dinge reklamiert, weil sie dann einen Strafstoß wollten oder noch einen Freistoß. Und da kam der Spieler Schindler dann auf mich zugerannt und hat das auch schon mit ausgebreiteten Armen kundgetan, dass er jetzt nicht einig war mit meiner Entscheidung. Und manchmal ist es ja so, im normalen Leben, da beginnt ja im Bauch etwas zu grummeln, wenn ständig jemand dasteht und ständig jemand meint, irgendwelche Meinung absondern zu müssen. Und aus diesem Grummeln entstand dann ein Vulkan und dann habe ich ihn herzitiert und wollte ihm eigentlich die gelbe Karte geben und habe dann mitbekommen und erfahren, so nach dem Motto, oh, pass auf, der hat schon gelb. Und dann
kam das von außen, von
Ihrem Assistenten? Von außen die Hilfe noch. Da, ja, das hast du in diesen emotionalen Momenten vielleicht dann nicht mehr so auf dem Schirm gehabt. Und dann habe ich gesagt, wenn der so öffentlichkeitswirksam kommt, dann muss ich natürlich auch etwas tun. Dann war es tatsächlich zuerst der Zeigefinger. Und aus dem Zeigefinger, weil der nicht zurückwich, mit dem Zeigefinger wurde die Faust. Und dann bist du nur noch emotional am Reagieren und absolut gefährlich. Weil wenn der Spieler dann irgendwas draus macht, er würde geschlagen werden.
Sprich, wenn der umgefallen wäre.
Ja, das wäre eine doofe Nummer gewesen für den Schiedsrichter, weil das wäre vielleicht zwar belustigend für den einen oder anderen, aber für dich als Schiedsrichter wäre es wahrscheinlich dein letztes Spiel gewesen, weil das überschreitet einfach eine gewisse Linie, eine Grenze im Umgang mit Spielern. Wir selber wollen nicht angefasst werden als Schiedsrichter, deshalb dürfen wir auch keine Spieler anfassen und schon nicht gar in dieser Art und Weise mit ihnen in Kommunikation treten. Am Ende des Tages hat 60 gewonnen. Diese Szene kam dann eher unter einem positiven Titel so auf YouTube und sonstiges. Endlich mal ein Schiedsrichter, der sich nichts gefallen lässt. Mhm. Aber da war sehr viel Glück am Ende des Tages auch dabei. Mhm. Ja.
Aber Ihr Dilemma ist verständlich. Ne? Ich hoffe, das kam rüber. Sie hätten ihm eigentlich Gelb-Rot geben müssen.
Haben ja, so gedacht, ist es, ja.
Kann ich jetzt auch nicht machen. Ja. Das ist Dann haben die ihren Kapitän vom Feld und der Eingriff wäre sehr hart gewesen.
Ja, das ist am Ende des Tages die Abwägung. Ja. Habe ich als Schiedsrichter denn in jeder Phase des Spiels eine Wahl oder ist es eine Schwarz-Weiß-Entscheidung? Mhm. In dem Fall war es tatsächlich eine Ermessensentscheidung. Also wenn nach meinem Ermessen als Schiedsrichter es sich um ein unsportliches Verhalten des Spielers handelt, dann kann ich ihm die gelbe Karte geben.
Ja.
Und deshalb kann ich da schon im Sinne eines Spielmanagements auch für mich diesen anderen Ermessensspielraum betreten und sagen, dann mache ich es so. Weil dann sollen die beiden Mannschaften das 11-11 zu Ende bringen, ohne dass nachher bei irgendeinem Spielstand, vielleicht auch gegen 60, der Scheinwerfer total auf mich geht und sagt, ja, hat der Schiedsrichter überhaupt tatsächlich alle Möglichkeiten ausgeschöpft? Mhm. Oder ist er jetzt einfach stupide einer gelben Karte gefolgt, in Summe gelb-rot und hat damit das Spiel entschieden, in der Relegation?
Ja, Also die Faust auf der Brust, ging dann tatsächlich so durch, ja, durch die Fußballwelt. Ein bisschen Glück gehabt, haben Sie sich mit Herrn Schindler danach noch ausgetauscht und gesagt, danke, dass du da stehen geblieben bist, oder redet man da nochmal drüber?
Nein, gar nicht, weil wir auch gar keine Möglichkeit mehr hatten. Das lag einfach daran, dass 60 tatsächlich den Abstieg verhindert hat, den Verbleib in der zweiten Liga gerettet hat. Der musste
gleich unter die Bierdusche wahrscheinlich.
Also die waren natürlich dann ganz euphorisiert und haben da gefeiert. Da gab es dann auch mit den Verantwortlichen keinen Austausch mehr, zumindest nicht mit dem Kapitän Schindler. Auch Jahre später, wir sind uns dann nicht mehr über den Weg gelaufen auf dem Spielfeld. Ja, er ging irgendwann mal nach England. Ja.
Okay. Also schiedlich friedlich,
so
wie man so sagt.
Ne? Ja, ja, genau.
Sie hatten Ihr letztes Spiel wieder in der Allianz Arena, scheint ein geschichtsträchtiger Ort für Sie zu sein. Ihr letztes Spiel Bayern gegen Hannover, schöner Abschied, muss man sagen. Da kam dann ein Pep Guardiola zu Ihnen, hat Ihnen, glaube ich, sogar einen Schmatzer auf die Wange gegeben. Philipp Lahm, bevor er die Meisterschaft gefeiert hat, erstmal Ihnen die Hand gedrückt. Da war sehr viel Wertschätzung für Ihre Arbeit. Wie schwer war das damals, die Pfeife an den Nagel zu hängen, oder waren Sie völlig mit sich, so wie Sie jetzt wirken, eigentlich immer sehr, sehr klar, nicht irgendwie in irgendeine Richtung überemotional, war auch da einfach klar, das war's.
Ja, es gab damals schon eine Orientierung, mit 47 Jahren aufzuhören, und das hatte ich erreicht.
Ja.
Und von daher war mir schon dann, ab dem Sommerlehrgang, das heißt ab dem Start in die vermeintlich letzte Saison 2015, 2016, klar, du hast jetzt noch mal ein Jahr lang die Chance, dich in der Bundesliga und in der zweiten Liga zu verabschieden. Und das ist Freude pur, ein selbstbestimmtes Ende dann auch zu haben und auf der anderen Seite Ansporn, denn man will sich auf der Zielgeraden natürlich auch vernünftig aus dieser Liga verabschieden als Schiedsrichter, weil vieles ist bei Schiedsrichtern, die vielleicht noch mal ein Jahr dran gehängt haben oder zwei Jahre, dann ist es irgendwo in der Vergangenheit. Also gerade hinter mir hat es dann nicht so geklappt. Ja, das ist dann, da fällt dir vielleicht der Fokus dann doch, das Brennen für diese Aufgabe. Und es war eine schöne Zeit.
Ja.
Ja. Und dann konnte man auch völlig aufgeräumt aufhören.
Alles richtig gemacht. Und jetzt haben Sie ja weiter den Blick auf die Schiedsrichter, sind da nah dran, sind auch im ständigen Austausch. Und es gibt ja kein größeres Thema eigentlich in Fußball-Deutschland als die Schiedsrichterentscheidungen vom Wochenende. Und man sagt ja auch so schön, ein Schiedsrichter ist dann zufrieden, wenn er quasi nicht erwähnt wird nach dem Spiel. Also wenn keiner irgendwie sagt, übrigens Knut Kircher hat gepfiffen, oder das nur so erwähnt wird, dann war es, glaube ich, gut. Ne? Wenn zu viel drüber geredet wird, dann war es zumindest strittig. Und was natürlich ein Riesenthema ist, das wissen Sie, ist der Videoschiedsrichter, der VAR. 7 Jahre haben wir den jetzt. Sie waren, glaube ich, am Anfang kein Freund, dann aber ja doch als Ingenieur, nehme ich mal an, dass Sie Technik mögen. Ja, und die zu verbessern, ist natürlich dann auch immer ein schönes Ziel. Zwischen den beiden Polen, was würden Sie jetzt sagen, 7 Jahre nach der Einführung? Gut, dass es ihn gibt, oder ein ständiges Ärgernis? Aus Sicht der Schiedsrichter jetzt natürlich auch gedacht.
Ja, klar. Also gut, dass es ihn gibt, weil die Dynamik des Spiels hat so zugenommen, die Komplexität des Spiels, wo muss ich denn überall sein, dass ich vieles in Realzeit auch gar nicht mehr so erfassen kann. Wo wirklich auch wirksame Fußkontakte, Beinstellen vielleicht gar nicht mehr so sichtbar sind, Bewegungsabläufe, Fallmuster, die ich dann mit näherem Hinsehen dann wirklich auch erkennen kann, dass ich sage, ohne die Lupe draufzulegen. Deshalb, ja, es ist gut, dass es ihn gibt. Ist es eine ständige Diskussion um den VAR und seine Entscheidungen? Ja, schon als Nichtverantwortliche im Schiedsrichterbereich mitbekommen. Ich war ja gleich nach meiner aktiven Karriere, bin ich in den Bereich Beobachtung von Schiedsrichtern erste, zweite Liga rein. Das heißt, ich habe leider den VAR so nicht mehr mitgemacht als Schiedsrichter auf dem Platz. Wäre schön gewesen. Auf der anderen Seite sehr intensiv die Dinge mitbekommen. Und ich kann das Wehklagen ein Stück weit auch nachvollziehen, wenn man die Intention nimmt, weswegen man den VAR eingeführt hat, und dann waren das so plakative Bilder, die wir alle im Kopf haben, wie das Wembley-Tor. Natürlich schade, weil da kann man nicht mehr über Jahrzehnte lang diskutieren.
Die Hand Gottes von Maradona.
Genau.
Hätte es nicht gegeben.
Oder Thierry Henry bei einem entscheidenden Qualifikationsspiel Frankreich gegen Irland oder Irland-Frankreich, wo dann Frankreich aufgrund des wirklich strafbaren absichtlichen Handspiels, aber außerhalb des Blickfeldes der aktiven Schiedsrichter und der Assistenten dann einen Vorteil für Frankreich erzielte. Solche Dinge, das sind klar und offensichtlich. Das heißt, wo du zu Hause sitzt auf dem Sofa, siehst es im Fernsehen, weil die Blickwinkel der Kameras das hergeben und denkst so, können wir doch nicht, das können wir jetzt so nicht weiterlaufen lassen. Das ist jetzt ein klarer Fehler, ein offensichtlicher Fehler. Und das ist leider, ja, hat sich das durch das Anbieten von mehr Technik, von mehr Kamerapositionen, hat sich das ein Stück weit vielleicht verwässert, aufgeweicht. Und man hat versucht, man ist eher vielleicht dem Gedanken gefolgt, ja, aber das könnte ja dann irgendeine Kamera, könnte das mal nachweisen, dass wir da vielleicht doch etwas übersehen haben. Und vielleicht war das auch ein Stück weit dann die Denke auf dem Platz. Ganz anders ist es, wie wollen wir da damit umgehen in Zukunft? Mhm. Und unser Credo ist einfach zurück zu dem Klaren offensichtlich.
Genau, also es schwebte doch über allem dieser Satz, bei klaren Fehlentscheidungen, die auf dem Feld passieren, wie Sie gerade sagen, konnte man nicht sehen, war im Rücken, im toten Winkel, irgendwie klare Fehlentscheidung, dann greift der Kölner Keller, ist er überhaupt noch in Köln?
Noch.
Ja, genau.
Bald sieht er um,
ja.
Aber er ist noch in
noch
Köln.
Noch ist er der Kölner Keller, der greift dann ein bei so ganz klaren Sachen. Und jetzt ist es so, der Schiedsrichter pfeift, hat eine Wahrnehmung da in diesem Pfiff eben münden lassen. Und dann wird eine sehr detailreiche Suche gestartet, ob nicht vielleicht doch der Schuhbändel von Spieler A die Wade von Spieler B gestreift haben könnte. Der fällt natürlich sofort um, als wäre die Axt über ihn gekommen. So, da wird es dann so, dass man eben das nicht mehr nachvollziehen kann, wo ist die klare Fehlentscheidung. Und es wird natürlich auch, jetzt wieder aus Sicht der Schiedsrichter, der auf dem Platz wird natürlich wirklich degradiert dann zum Erfüllungsgehilfen des Videokellers. Auch nicht einfach, weil der soll doch der Chef sein.
Ist so. Also ich kann das nachvollziehen und wenn man so ein bisschen zurückschaut, dann könnte man oder dann hat man durchaus den Eindruck gewonnen an der einen oder anderen Stelle, dass dem so war. Also im Sinne von, legt die detektivisch die Lupe an, sucht den kleinsten Kontakt, nimm alle 16 Programmkameras, nimm alle 14 Goal-Line-Technology-Kameras, in Summe 30 Kameras im Stadion und versuche Gott sei Dank auf irgendeinem Blickwinkel heraus den Schiedsrichter in seiner Entscheidung zu supporten. Da sind wir weg davon. Da sind wir weg davon im Sinne von, wir wollen den starken Schiedsrichter, den souveränen Schiedsrichter auf dem Feld. Und der hat sicherlich auch mal Entscheidungen, da kann man drüber diskutieren, da kann man drüber philosophieren. Ist ein Kontakt ein Foulspiel? Nein, wir sind in einer Kontaktsportart. Ist es aber wirklich, hat es eine große Wirkung auf, ist es auf den Zufall bringen oder nicht? Oder kann es einfach vorkommen? Und muss ich dann als VAR rein? Eher nein. Ich überlasse es dem Schiedsrichter auf dem Feld, weil es wichtig ist für seine ganze Spielleitung. Blöd wird es halt nur, wenn der eine Schiedsrichter in diese Situation von links sich annähert und der andere Schiedsrichter nähert sich von rechts an. Was heißt das? Der eine pfeift nicht, der andere pfeift. Und die Entscheidung lässt aber beides zu.
Ja.
Ja, jetzt müssen wir halt gucken, dass alle Schiedsrichter idealerweise von der einen Seite sich annähern auf die gleiche Situation. Und dann haben wir an dem Thema Einheitlichkeit wieder gearbeitet. Das zweite ist die Eingriffsschwelle. Also wir gehen wirklich jetzt viel, viel weiter nach oben und sagen, es muss klar und offensichtlich sein. Aber wenn wir zwei diskutieren über klar und offensichtlich, kommen wahrscheinlich zwei unterschiedliche Definitionen raus.
Klar, ja. Kommt bei mir auch drauf an, welcher Verein spielt.
Dann haben wir noch den kolorierten Blick. Den müssen wir natürlich außen vor lassen.
Ja, selbstverständlich. Aber Sie haben ja gerade schon gesagt, die Schwelle liegt jetzt höher. Ja. Das heißt, weniger Eingriffe.
Ja.
Und dann haben Sie was Entscheidendes genannt, dass eben zum Beispiel am Freitagabend eine Situation als nicht strafwürdig gewertet wird und dann hat man am Samstag die vermeintlich identische Situation, sieht halt ganz ähnlich aus und dann wird anders entschieden. Und das ist natürlich schwer zu vermitteln und ich glaube, da haben Sie ja gerade gesagt, muss man auch dran arbeiten, dass diese Vergleichbarkeit gegeben ist, weil das macht die Fans natürlich verrückt.
Ja, klar.
Man sagt, gestern, die haben den Elfmeter bekommen, unserer fällt um und der kriegt ihn nicht. Da ist natürlich, da liegen die Nerven blank.
Ja, und ich kann das nachvollziehen, deshalb ist, aber das ist seit eh und je, also auch seit meiner aktiven Zeit immer ein hehres Ziel, zu sagen, wir würden gerne einheitlich diese Szenen einordnen erstmal, zu sagen, ja, nein und gleichzeitig auch von der gleichen Seite aus herangehen und alle sagen, wir gehen da nicht dran, wir pfeifen keinen Strafstoß.
Ja.
Und wenn dann einer sagt, oha, für mich ist es aber Strafstoß, dann müssen wir den noch überzeugen, dass es dann doch vielleicht keiner ist. Mhm. Ja, aber es kann durchaus sein, dass er sich vielleicht mal von der anderen Seite nähert. Mhm. Das müssen wir aushalten, ja, und ihn dann wieder einfangen. Das ist ein ständiges Training, ja, ja. Sonst wären wir ja perfekt. Das ist ein ständiges Training, ähnlich wie Mannschaften, die trainieren natürlich auch Laufwege, Passwege, Abspiele, und die funktionieren in einem Spiel mal sensationell gut, mhm, hoffentlich über eine Saison hinweg bestens, mhm, aber nicht immer, komischerweise, ja, obwohl man es tagtäglich trainiert.
Mhm. Kann man sagen, der VAR ist auch nur ein Mensch. Ist er ja auch. Ich meine, da sitzen ja Leute im Keller. Der VAR
ist nur ein Mensch, ja, klar.
Und schätzen das ein.
Am Ende des Tages muss man, und das ist ganz klar der Weg, den wir beschritten haben, den wir angefangen haben zu gehen, weniger Eingriff. Wir haben rund 30% weniger Eingriffe in dieser Saison als im Vergleich zur Vorsaison. Das ist richtig, da werden wir auch bestätigt von den Vereinen, von den Verantwortlichen. Deshalb gehen wir den Weg auch weiter. Und es hilft aus den Erfahrungen der Schiedsrichter, die Souveränität auf dem Platz zu belassen. Ja. Die Entscheidungshoheit, die Spielmanagementverantwortung auf dem Feld zu belassen.
Ist auch wichtig, damit der Respekt der Spieler gegenüber dem Schiedsrichter erhalten bleibt. Ne? Die denken, du bist ja nur ein Strohmann.
Genau.
Du kannst uns ja, hast uns ja gar nichts zu sagen. So ist dann auch schwierig. Ja,
natürlich, klar. Und da ist die Akzeptanz leidet darunter.
Ja. Auf einen Vorfall möchte ich Sie noch ansprechen, weil da alle Grenzen überschritten wurden. Sie haben es gesagt vorher in einem Nebensatz, dass einmal auch tatsächlich das Leben eines Schiedsrichters bedroht wurde. Die Familie wurde mit reingezogen. Da stand plötzlich die Polizei im Wohnzimmer, um Polizeischutz zu bieten. Das war bei Sascha Stegemann, der 2023 in dem Spiel Bochum gegen Dortmund einen schweren Fehler gemacht hat. Da hätte es Elfmeter für Dortmund geben müssen. Dortmund hätte wahrscheinlich die Meisterschaft entscheiden können oder wäre Meister geworden. Die Wahrscheinlichkeit wäre groß gewesen, denke ich mal.
Wäre groß gewesen, ja. Also, am letzten Spieltag hat Dortmund gegen Mainz dann zu Hause verloren. Ja. Da hätten sie es auch noch in der Hand gehabt. Aber ja, also die Wahrscheinlichkeit wäre sicher gestiegen. Ja.
Sascha Stegemann hat die Situation falsch eingeschätzt. Und dann, Stichwort, der Videoschiedsrichter ist auch nur ein Mensch, der Kollege im Kölner Keller hat es auch falsch eingeschätzt. Also sozusagen Doppelfehler. Kann alles passieren, ist sehr unglücklich, macht keiner mit Absicht. Da saß auch kein Bayern-Fan, weder im Keller noch stand er in Bochum auf dem Spielfeld. Sowas ist ja dann manchmal auch bei der Legendenbildung dabei. Aber als Sie dann gehört haben, dass tatsächlich Morddrohungen gegen Sascha Stegemann und seine Familie kursierten, was haben Sie da gedacht und gefühlt?
Ja, es ist mal wieder eine rote Linie überschritten. Das betrifft jetzt auf der einen Seite den Sascha Stegemann und dessen Familie. Auf der anderen Seite dürfen wir aber auch nicht vergessen, die ganz vielen Schiedsrichter im Amateurbereich, die dann entweder körperliche Gewalt ausgesetzt wurden und waren auf den Plätzen, indem sie körperlich angegangen wurden. Gibt es ja auch leider genügend Fälle oder zu viele Fälle. Und jeder Fall ist da dabei zu viel. Mhm. Ja, oder wo dann irgendetwas angedroht wird an körperlicher Gewalt. Ja, das ist einfach eine rote Linie. Ich finde, Fußball habe ich kennengelernt als gewaltlose Sportart. Dass es natürlich ein Wettkampf ist in dem Spiel, 11 gegen 11, dass es Emotionen bringt. Das ist auch völlig normal, dass Emotionen von innen, von außen da dabei sind und der Schiedsrichter irgendwo sich da im Spannungsfeld befindet, das ist klar. Aber alles, was in Richtung körperliche Gewalt und damit die Unversehrtheit des Sportlers eigentlich dann gefährdet, das ist für mich eine rote Linie, die gehört gar nicht dazu. Und deshalb war das genau der Gedanke in dem Moment. Ja, und da kann man ihm dann nur auf der einen Seite gratulieren, dass er das verarbeitet hat und dass er das nach langer Zeit auch so wieder erfolgreich zurückgeschafft hat, ja, nach dieser Pause und befreit solche Spiele leiten kann wieder.
Schon eine große innere Stärke, die man da auch haben muss. Ja. Es gibt ja übrigens, das finden Sie natürlich in der ARD-Mediathek, eine sehr sehenswerte kleine Doku-Reihe, unparteiisch, 5 Teile, weiß nicht, ob noch ein paar dazukommen, ich würde es mir wünschen.
Ja, die kommen dazu. Wir sind tatsächlich gerade am Drehen dieser zweiten Staffel. Ja. Ja, es wird eine Fortsetzung geben. Ja.
Das ist unglaublich interessant, da kann man eben auch diesen Fall sozusagen anschauen und es macht wirklich betroffen, wenn man dann auch Sascha Stegemann da sieht, wie er erzählt. Und das ist dann schon richtig schlimm. Ein paar Zahlen noch zum Schluss, Herr Kircher. Ist es tatsächlich so, dass man als Schiedsrichter auf dem Platz einen durchschnittlichen Puls hat während des Spiels von 166 bis 170, dass man 200 bis 300 Entscheidungen trifft pro Spiel? Und keine Ahnung, das war jetzt noch, hätte ich mir vorstellen können, 12 Kilometer läuft, Sprint, Ausdauer, alles dabei. Aber man muss doch danach komplett durch sein. Also sowohl die körperliche Beanspruchung als eben auch diese vielen Entscheidungen. Dann hat man noch 5 Stimmen im Ohr, die Assistenten, der 4. Offizielle, der Videokeller, die 70.000 drumherum.
22 Spieler, nicht vergessen.
22 Spieler, Thomas Müller, der ihn wahrscheinlich 90 Minuten zuquatscht. Solche Geschichten, da braucht man auch normalerweise 2 Wochen Urlaub.
Ja, das ist es nicht. Also die sind Hochleistungssportler, das muss man schon sagen. Die sind Hochleistungssportler, das ist eine High-Performance-Beschäftigung, die man dann hat. Und die Jungs, die das machen, also Jungs jetzt wirklich genderneutral, da sind natürlich auch viele Frauen und Mädels dabei und die sind da alle eingeschlossen. Also diejenigen, die das machen, die wissen, auf was sie sich einlassen und die sorgen entsprechend dafür, dass sie fit sind, dass sie körperlich fit sind, dass sie geistig fit sind, dass sie dementsprechend resilient sind, widerstandsfähig an der Stelle. Und die beziehen alles ein in ihre Spielleitungen an Stress, was kommen kann, bereiten sich entsprechend vor, bereiten sich entsprechend nach, sodass die Regeneration nicht allzu lange geht. Ja, sondern die sind auf wirklich einem sehr hohen Level und müssen auch innerhalb der Saison des Öfteren ihre Fitness dann unter Beweis stellen.
Sie haben sich dann bei Mercedes erholt, die Woche über.
Ja, das wird jetzt schwierig, also das auf mir sitzen zu lassen. Nein, das ist körperlich es ist eine andere Tätigkeit, ein anderes Betätigungsfeld und unter der Woche ein Schiedsrichter heutzutage, der trainiert auch nochmal 3-4 Mal, auch während dieser Bundesliga-Zeit, während dieser Zweitliga-Zeit, während dieser Wettkampfphase. Und wenn man dann zusätzlich international unterwegs sein darf, kommt natürlich auch nochmal unter der Woche Reisen dazu, Anreisen, Abreisen. Dann muss man das alles unter einen Hut bringen. Da kommt vielleicht eine andere Belastung noch auf einen zu. Erholt habe ich mich nicht bei Mercedes. Auch das hat Spaß gemacht. Und es ist immer so, im Nachgang denkt man sich manchmal auf den Blick zurück, boah, wie hast du das alles unter einen Hut bekommen? Auf der anderen Seite, wenn man im Hier und Jetzt lebt und dann die Fähigkeit hat, das alles dann trotzdem genießen zu können und zu wollen, dann macht man viele Dinge möglich. Und dann macht man es einfach. Ja, und ehe man sich versieht, ist die Zeit vergangen und man kann, weil man ja oftmals unterwegs ist im Leben und immer unterwegs ist, um Erinnerungen einzusammeln, Erinnerungen schaffen, Bilder im Kopf zu haben, hat man viele Alben voll. Und das ist schön.
Man hat Ihnen aber auch immer angemerkt, bei aller Ruhe, die Sie ausstrahlen, dass die Leidenschaft halt eine ganz große war für das, was Sie da gemacht haben. Ja. Und das merkt man auch bei den Kolleginnen und Kollegen, die man jetzt eben zum Beispiel anschauen kann in dieser Doku-Geschichte, unparteiisch in der Mediathek. Alle mit ganz viel Leidenschaft dabei und schön wäre natürlich auch, wenn wir mit solchen Gesprächen, aber auch mit solchen Filmen auch Nachwuchs kreieren könnten. Also da wirklich die Begeisterung schaffen. Nicht, dass man Angst hat, Schiedsrichter zu sein.
Nein, gar nicht. Und die Angst darf einen auch gar nicht leiten, sondern die Freude am Spiel teilzuhaben, am Spiel teilzunehmen, etwas Positives gestalten zu können. Und Sie sagen es, mit Leidenschaft. All diejenigen, die das machen, machen das mit Leidenschaft, bis ins hohe Alter. Ich bewundere tatsächlich immer die Schiedsrichter, die das bis zu 70, 75, 80Jahren Alter machen und begleiten, weil sie dabei sein wollen. Und es ist fantastisch mit anzuschauen, was die Menschen so bewegt und was sie bewegt hat. Und ich glaube, das ist der Urinstinkt, dieser Urantrieb hinter jedem Schiedsrichter, dass, wenn man Dinge macht, und es gilt aber nicht nur für die Schiedserei, sondern ich finde grundsätzlich, wenn man auch Beruf mit Leidenschaft begleitet und nicht nur einfach, das mache ich jetzt halt, Montag bis Freitag und so Dienst nach Vorschrift, wie man so schön sagt, sondern Leidenschaft, man ganz andere Möglichkeiten hat, sein Herzblut reinzubringen, Dinge zu gestalten, zu beeinflussen, aufzugehen darin. Und am Ende des Tages einfach Spaß hat, eine Energiequelle hat, die einem dann wieder die Kraft gibt für die nächste Aufgabe.
Kircher, es hat mir großen Spaß gemacht, um das aufzunehmen, mit Ihnen zu sprechen, da ein bisschen auch reinzuschauen in diese Schiedsrichterwelt. Das ist nämlich eine hochspannende. Vielen Dank. Ihnen alles Gute und vor allem auch Ihren Schiedsrichtern alles, alles Gute. Also ich werde jetzt einen deutlich gnädigeren Blick haben. zumindest in den nächsten Wochen. Mal schauen, wie lange es anhält. Schön. Herzlichen Dank. Alles Gute.
Herr Assenheimer, vielen Dank für die tollen Fragen. Danke.
Assenheimers Promi-Talk. Jede Woche neu in der ARD-Audiothek. SWR 4. Da sind wir daheim.